Herzlich willkommen bei unserem Format Fonds im Fokus. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Infrastruktur für die moderne Welt. Infrastrukturinvestments wird ja ein defensiver Charakter nachgesagt. War das tatsächlich während der Corona-Krise so? Diese und andere Fragen stehen jetzt im Fokus. Dazu darf ich als Gast Alex Arucho von M&G, zugeschaltet aus London, herzlich begrüßen. Herr Arucho hat über 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung und ist seit 2015 für M&G tätig. Das Interview führt Jan Richter, Senior Analyst. Er ist seit über 15 Jahren für Fondsconsult Research tätig und beschäftigt sich bei der Selektion seit vielen, vielen Jahren unter anderem mit Themenfonds. Hiermit darf ich an Sie beide übergeben. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Bitte sehr, please.
Thank you, Mr. Schmidt, and a warm welcome to Alex Arucho from M&G. About the defensive characteristics of infrastructure, we will talk later. So please let us start with some general introduction about infrastructure as an asset class. Obviously, infrastructure is more than toll roads and railways. So what do you mean by the term listed infrastructure, and why do you consider it a separate asset class?
Well, thank you for that. And I would start probably by highlighting the diversification within listed infrastructure, especially as our economy and society continues to evolve. We invest in the traditional economic infrastructure, which is utility businesses, energy infrastructure, transportation infrastructure, as you mentioned. But we also invest in social infrastructure, very critical infrastructure assets to the functioning of society, such as hospitals, schools, medical facilities, and so on, and even universities. And we finally invest in a very important aspect of infrastructure, which is the evolving infrastructure component of our strategy, investing in digital infrastructure, which without which none of the services, the digital services that we enjoy, whether for entertainment or for work, especially now when many of us are stuck at home, we wouldn't be able to do. So those digital transactional infrastructure assets are critically important as well. And all of them are very different.
So you have segmented the universe into three classes: social, evolving, and economic. Are you able to give us an example for each class so that we have a better understanding about which kind of companies we are talking about?
Of course. And all investments are listed equity instruments. There are no private companies. These are all companies with key physical infrastructure assets as part of their portfolio listed on mainstream exchanges. Within economic infrastructure, perhaps I'll give you a couple of examples. One would be renewable energy businesses, for example, offshore wind farm developers, such as a Danish company we've had in the portfolio for a very long time called Ørsted. I would also perhaps give you an example of an energy storage terminal business that stores or transports energy products as a critical infrastructure component of today's economy. Within social infrastructure, I think the most important and current example would be hospital infrastructure or care facility infrastructure, and perhaps even educational facilities. And then finally, in communications infrastructure, one of the most critical assets that we have in that aspect of our strategy would be data centers, which are enormous structures that house all the communications and processing equipment and servers that are critical to an increasingly digital economy.
At the end of the day, how big is your investable universe? And do you exclude any companies, for instance, because of EG considerations or because of its market cap?
Yes, our investable universe is very deep. It is 260 companies, roughly, with a total market capitalization of $3 trillion. So we have a huge number of businesses and sectors around the world across which we can invest. And at any given time, we would own between 40 and 50 companies out of that investable universe. So it is very deep. It crosses many sectors and it's global.
And your fund was launched in October 2017, and there are a lot of other infrastructure funds available already. So what is special about your approach?
Well, we have three very important differentiating points. The first one I will address is to your question, the ESG element of the strategy. And you did ask about exclusions. We do specifically put very strict limits on our coal-fired power exposure, of course, very relevant to you in Germany, and also nuclear exposure, also very relevant to you and to other countries. And we do that for sustainability reasons. We feel that those kinds of assets are at a higher risk of becoming stranded in the near to medium term. So we put specific exclusions there. And our ESG process is very much oriented to this asset class. It is specific to infrastructure, taking into account the risks, the considerations that are specific to the asset class, specifically around the long-term nature of the assets and being sure that we don't lose the license to operate those assets, that we don't find ourselves with stranded assets, and that we can extract cash flows for a very long period of time. So that is the first aspect of what we do that I feel is differentiated. The second is our distinct focus on growing cash flow streams with a view to growing the income that our unit holders receive every year in euro terms. This is critical for us. And I mention it because most people think of infrastructure investing as a high yield strategy. And the yields are attractive. Currently, the portfolio has a yield of roughly 4% gross before tax, but it's the growth in the income stream that attracts us, and that's where we spend much of our time. And then the final differentiating feature of the strategy is the breadth across which we invest, specifically investing in social infrastructure and digital infrastructure businesses, specifically, as I mentioned earlier.
But doesn't lead to your focus on growth and less so on stability and yield? Does this lead to a portfolio that has higher volatility and higher drawdowns compared to classical infrastructure funds?
It's possible. It depends on the market and it depends on the circumstance in any given moment. We are investing for the long term, and I firmly believe that we cannot generate outsized returns in the equity market without seeking growth. The growth that we seek is manifested in the growing dividend streams that we receive for our companies. From our companies, that makes them very defensive in nature because they're very stable revenues, stable cash flow generators, and they grow those distributions over time. So compared to the broader market, this strategy, even with its focus on growth, does have more defensive characteristics and lower volatility over the medium to longer term, without question. We obviously have episodes where that may change, and there will be times when an extremely defensive portfolio might have a brief period of outperformance, but I think the strategy has proven itself over time through various different market episodes and phases that it demonstrates those characteristics exactly as you mentioned.
So when you construct a portfolio, is there some kind of neutral allocation or a benchmark that you look at?
We try to avoid being obsessed by benchmarks. It's one of the reasons we chose not to use an infrastructure benchmark. Many of them have the wrong kinds of exposures. They don't invest the same way we do. They don't represent or resemble what we're trying to achieve in this strategy. So we chose to use the broader equity market, the MSCI All Country World Index, as a benchmark. And because of that, and because there are so many areas where we don't invest in global markets, we don't have to be obsessed with it. What we are seeking is outcomes. We seek to deliver a premium yield to the global equity market by way of higher dividends to start with. We seek to grow the income stream to our unit holders every year in base currency terms. And we seek to do all of that with lower volatility than the broader market and a lower drawdown than the broader market. Those are our objectives. And it means I don't have to think much about the benchmark or be obsessed about the benchmark, because many global investment managers, the first thing they look at when they get up in the morning and they go to their screens is they ask themselves, what did Amazon do overnight? What did Apple do overnight? And am I overweight or underweight? And for us, that's not the way to invest. These are infrastructure businesses we're investing in to access the long-term growing cash flow streams from the underlying assets.
So you have been the manager of the fund since inception. Have you been involved in this asset class before then? And can you give us some insights into the infrastructure expertise of M&G in general?
Yes, I've been obsessed with infrastructure for a very, very long time. People call me an infrastructure geek, and I don't mind that. I've always been fascinated by the opportunity in businesses like utilities, when most people see them as boring or defensive and uninteresting. They have been drivers of very strong structural growth by way of renewable energy deployments and other areas that are accessing the energy transition, which is so important to us today. We first started investing in listed infrastructure businesses roughly 13 years ago when we launched our global dividend fund. We were investing in high quality asset-backed businesses with growing dividends. They happened to be listed infrastructure businesses. And what we observed as we then went through the global financial crisis was many of the characteristics these types of investments demonstrate, which I've discussed: their lower volatility, their stability, their growing dividends despite the economic backdrop. And that gave us the idea to launch a specific product dedicated to this asset class, and that's where we find ourselves today, nearly 3 years after launching.
So let us now talk about the current developments that we have seen during the first quarter, especially when the coronavirus spread worldwide. Have you done a lot of adjustment to your portfolios, or did you sail through these volatile market times?
Well, we have been very active because we've been faced with a huge amount of volatility in the market, which has given us significant opportunity. This is normally a low turnover, long-term investment horizon strategy, but these are unusual times. We've seen volatility unlike anything we've ever seen in markets, specifically around some of the sectors, which I'll talk about in a moment. And we saw indiscriminate panic selling of equities across all sectors, which gave us the opportunity to make some very important decisions and uncharacteristically add 4 new holdings in the portfolio in a very short period of time. Just to give you the perspective on that, we had gone nearly a year without changing the list of holdings. So again, low turnover, long-term investment horizon, but the volatility in the market gave us a huge opportunity to invest in some businesses in the utility sector around the world to access those stable and growing income streams at a time when the economic backdrop is quite uncertain. We also took the opportunity to reduce certain exposures, such as airports, which is a very challenged area of infrastructure. And perhaps 6 months ago, I would have sat here and said, well, even in a recession, people still need to drive on toll roads, they still need to fly places and use airports and airlines. And of course, for the first time ever, that has not been the case. And so we had to make some adjustments to address that. And those decisions that we made have paid off. And this is where the importance of active investing in this asset class really come to be demonstrated.
Is it possible to say if your portfolio is now positioned more for a V-shaped or U-shaped kind of recovery, or is this something that doesn't really matter for your companies that you have invested in?
No, I have to remember why I'm here and what I'm doing. And I'm investing in high quality asset-backed businesses for the very long term to access those growing cash flow streams. So if I start to try to guess V-shaped, U-shaped, L-shaped, whatever letter of the alphabet, then I'm not doing what I'm meant to do, which is find high quality businesses and own them for the long term as if I am the asset owner. I want to behave as if I am buying these assets and I don't have the opportunity to sell them. I see the liquidity in the equity market just giving me the privilege to adjust and be flexible and take advantage of opportunities, rather than something I can use to cover up my mistakes.
When I have a look at the fact sheet of the fund, almost 25% are invested in the energy sector. That sounds like a bold bet when oil prices have briefly been negative. So what's behind those companies?
The allocation to the energy infrastructure space is more like 10 to 20%, and it's currently at about 15. There may be some other like royalties that are classified as energy that add up to that number. But these are not energy producing companies. These are companies that own and control the infrastructure that accommodates the movement and the storage of hydrocarbon products. So they don't have direct exposure to the oil price. Now, their customers certainly do. And so in times of crisis, the equity market will overreact. It did exactly that in March. We've seen this kind of behavior before. We took the opportunity to invest and increase our position sizes in certain places, and we were rewarded quite capably for that in April and May. So again, we're not exposing ourselves directly to energy producers. It's simply the infrastructure. And if you think about, to your point, why the oil price went negative, is because there was no storage. There was nowhere to put it. And people had to pay to have someone take it away. One of the companies we own in our portfolio is an oil storage company, oil tankage company, not tankers, but fixed tankage on land. And they benefited enormously from that situation when everybody was looking to find storage for their products.
At the beginning, we already briefly talked about the defensive characteristic of infrastructure as an asset class. And usually we would expect lower volatility and lower drawdowns. But during this drawdown episode from January to March, your fund and the infrastructure asset class in general lost peak to trough more than the MSCI World. So what went wrong this time?
Well, I think back to my point, we had the most unusual set of circumstances in transportation infrastructure where the entire world locked down and nobody was traveling on roads, on airports, on public transit, on passenger railway. We've never seen that before. The market had never seen that before. And there was a lot of equity market, equity value destruction as a result of that. It was overdone, as we saw in subsequent weeks, because those are the companies that have bounced back very quickly. And the other area that was rather difficult in the month of March was energy infrastructure, as I mentioned, because of that sentiment around the energy sector that you highlighted, that drove equity values lower. Again, we've seen that before. It was indiscriminate, it was panic selling, and we took advantage of the opportunity to increase our exposure.
But during the next bear market or drawdown, would you expect a more normal behavior of the asset class?
I would think so, and that's exactly what we've seen in various episodes over the last 3 years. I think we'll all agree the month of March was unusual in so many respects, not just in financial markets, but in our everyday lives, for society. It was an unprecedented set of circumstances, as has been said so many times before. So I would expect that in down markets of a normal type, we would behave exactly as thus. I will point out that one of the characteristics, besides the lower drawdown of this asset class, is its speed of recovery. When these businesses get sold, they are still generating consistent, reliable revenues and cash flows, paying their dividends, growing their dividends. And as a result, the market can't ignore that, and they re-rate very quickly. And that's exactly what has happened in April and May and in June to some of these businesses I've just mentioned. They've been some of the best performers and contributors to our performance since the month of March.
So all in all, you still consider infrastructure and the M&G Global Infrastructure Fund a good long-term solution for an investor portfolio, because it delivers stability and growth and some kind of yield.
Well, my very strong view, as I mentioned earlier, is that if you invest over the long term in high quality, dividend growing businesses where we then distribute the income year after year to our unit holders, you will be rewarded by the equity values. And in the nearly three years since inception, that's certainly been demonstrated, and I would expect that to be the case over the long term. It's very easy to get caught up in the short-termism and the drama and the headlines of what we're having to live through. But if we keep in mind the long-term structural opportunities around renewable energy, cleaner transportation, the importance of water and recycling, the circular economy, the digital connectivity that we require as a society, I do believe we'll be rewarded over the long term.
Okay, well, fine. Then thank you for your presentation. It gave us a good insight into your infrastructure fund and to your definition of infrastructure. Thank you, Alex.
Many, many thanks for hosting me.
Ja, damit darf ich an Herrn Domjanic überleiten, der uns noch eine kurze Einführung geben wird, bevor wir dann zur Beantwortung der Fragen kommen.
Ja, vielen Dank, Herr Schmidt. Ja, vielleicht als Einleitung einfach nochmal, ich denke, es macht vielleicht Sinn, das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen, worum es uns bei dieser Strategie eigentlich geht und was so die zentralen Unterscheidungsmerkmale auch sind. Was wollen wir mit der Strategie erreichen? Uns geht es mit diesem Infrastrukturaktienfonds, dem M&G Global Listed Infrastructure Fund, vor allem darum, dem Anleger ein attraktives, aber vor allem auch steigendes Einkommen zu generieren. Und wir wollen uns auf der anderen Seite auch die defensiven Eigenschaften von Infrastrukturunternehmen zu eigen machen, von denen wir jetzt auch ausführlich gehört haben. Und dabei verfolgen wir doch einen etwas anderen Ansatz, wie Alex gerade auch schon erläutert hat. Und zwar fokussieren wir uns, ja, oder unterscheiden wir uns in drei wesentlichen Punkten. Das eine ist eben unser Fokus auf Dividendenwachstum, anstatt einfach nur auf möglichst hohe Dividenden. Damit ist der Fonds etwas wachstumsorientierter als viele Mitbewerber im Infrastrukturaktienbereich. Der zweite Aspekt ist das etwas weiter gefasste Anlageuniversum, weil wir investieren eben neben diesen klassischen Infrastruktursektoren wie Mautstraßen, Flughäfen, Energiepipeline-Betreibern, vor allem auch Versorgern, investieren wir eben auch in soziale Infrastruktur, also Krankenhäuser, ja, Pflegeeinrichtungen, Studenteneinrichtungen, aber eben auch in ja, neuartige oder auch aufstrebende Infrastruktursektoren, wie zum Beispiel Datenzentren, Mobilfunktürmen, also die von der Digitalisierung profitieren, oder eben auch Handelsbörsen und elektronische Zahlungsnetzwerke. Also das ist alles da mit dabei. Entsprechend sind wir etwas breiter diversifiziert auch, was die Sektoren anbelangt. Und der dritte und auch ja, wichtiger Aspekt ist ja das Thema ESG. Und zwar haben wir im Titelselektionsprozess die ESG-Aspekte mit integriert, und zwar einfach, weil uns die Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle wichtig ist, weil wir eben möglichst ja, sogenannte Stranded Assets vermeiden wollen. Und wie Alex auch schon ausgeführt hat, haben wir da entsprechende Grenzen, beispielsweise in erster Linie bei Kohlekraft und Nuklear Energie. Ja, das sind so die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale und ja, damit kann ich gerne ja, beantworte ich gerne Ihre Fragen.
Gut, das war klar, dass eine Frage im Zusammenhang Stichwort Corona kommt. Wie sehen Sie dort die langfristigen Auswirkungen auf die Unternehmen im Portfolio? Wer sind die Gewinner bzw. Verlierer?
Das ist ja eine sehr, sehr, sehr weit gefasste Frage natürlich. Es gibt durchaus auch bei Infrastrukturunternehmen einige Trends, die auch bei diesen Unternehmen vor allem zum Tragen kommen. Allerdings muss man sagen, existieren die meisten dieser Trends schon länger. Ich habe hierzu auch ein Slide, welches ich kurz aufmachen möchte, wo einige Trends sind, die wir von denen die Unternehmen bei uns auch profitieren, aufgeführt sind. Und ja, also Sie sehen hier einzelne Trends aufgeführt und die waren schon länger hatten schon länger Bestand, also auch vor Corona waren diese Trends schon am Laufen, wurden durch die Pandemie höchstens etwas beschleunigt. In erster Linie ist natürlich das Thema Digitalisierung das, was am ehesten profitiert hat. Also das Arbeiten im Homeoffice, Videokonferenzen, E-Commerce, auch elektronisches Bezahlen. Das hat alles profitiert, weil man letztlich gesehen hat, eben, dass man durchaus in vielen Berufen auch von zu Hause aus arbeiten kann, dass die Technologie in meisten Fällen auch zuverlässig ist, man sich eben, ja, man eben ja nicht den halben Tag für An- und Abreise vergeuden muss, um am Ende eine Stunde lang mit dem Kunden persönlich zu sprechen, sondern viele Dinge auch per Videokonferenz besprechen kann. Und auch neben dem hygienischen Aspekt hat man auch erkannt, dass es durchaus auch bequemer und auch schneller sein kann, eben mit Karte oder mit Handy zu bezahlen. Das sind alles Dinge, die auf das Thema Digitalisierung abspielen. Und dafür benötigt man entsprechend auch die Infrastruktur. Und entsprechend gibt es dafür natürlich auch dann Unternehmen, die davon von diesen Trend profitieren. Was auch ein wesentlicher Aspekt ist, der eben ja indirekt auch von dieser Corona-Pandemie ausgelöst wurde oder wird, ist das Thema Fiskalprogramme. Und wir sehen ja weltweit, dass viele Regierungen weltweit massive Fiskalprogramme auflegen. Und ja, diese Fiskalprogramme, sofern sie jetzt nicht auf Steuersenkungen abzielen, tendieren oft eben auch in Richtung Infrastruktur. Und das könnte eben zusätzlicher Treiber für diese Anlageklasse darstellen. In den USA wird da noch ein bisschen verhandelt. Aber wenn es eine Sache gibt, bei der sich Demokraten und Republikaner eigentlich einig sind, dann ist es der Punkt, dass eben die Infrastruktur im Land, dass man die eben in Schuss bringen muss. Und auch in Europa gibt es eben Fiskalprogramme, die auf Infrastruktur abzielen, vor allem auf Infrastruktur, die für die erneuerbaren Energien und für die Elektrifizierung des Automobilsektors zuständig sind. Also die sogenannte grüne Agenda der EU sieht ja massive Investitionen in diesen Bereichen vor. Und davon profitieren natürlich dann entsprechend auch Infrastrukturunternehmen wie Windkraftanlagenbetreiber, Solaranlagenbetreiber, aber auch generell Stromversorger, die letztendlich die Haushalte und die Wirtschaft mit Elektrizität versorgen, weil mit der Elektrifizierung des Automobilsektors natürlich auch entsprechend auch mehr Strom benötigt wird in Zukunft. Und ja, das sind so die Bereiche, die profitieren. Die letztendlich ja, im Nachhinein langfristig sicher profitieren werden und ja, wo die Corona-Pandemie ein Stück weit auch ein Beschleuniger war oder ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch leidtragende Sektoren, ja, die vor allem auch während der Corona-Pandemie sehr hart getroffen wurden. Wir hatten es auch schon gehört im Video, allen voran eben der Flugverkehr, also das Transportwesen, Flughäfen und auch Mautstraßenbetreiber, die entsprechend eine harte Zeit hatten oder immer noch haben. Die Frage ist hier letztendlich, ja, ob diese Unternehmen auch längerfristig negative Auswirkungen spüren werden. Und da sind wir jetzt nicht ganz so pessimistisch. Also ja, es kann zwar durchaus sein, dass in der Zukunft zum Beispiel dass es weniger Geschäftsreisen geben wird. Also das Wachstum dürfte da sicherlich gedämpft sein, aber wir sind jetzt nicht der Meinung, dass das Wachstum im Flugverkehr insgesamt komplett langfristig zum Erliegen kommen wird. Also da sind wir nicht ganz so pessimistisch. Ein zweiter Punkt, der ebenfalls sehr stark gelitten hat, ist der Energiesektor, also auch die Energieinfrastrukturunternehmen, also Pipelines, Speichertank, Tankbetreiber und so weiter, die ebenfalls stark verloren hatten, in Mitleidenschaft gezogen wurden, obwohl diese Unternehmen ja eigentlich deutlich stabiler sind als die Ölförderer selbst. Und auch bei den Unternehmen sind wir eigentlich relativ optimistisch. Bei den Unternehmen, die wir im Portfolio haben, zum Teil haben wir da Unternehmen, die auch auf Flüssigerdgas fokussiert sind. Und gerade dieses Flüssigerdgas ist unserer Meinung nach eine sehr wichtige Übergangsenergiequelle hin zu den erneuerbaren Energien, vor allem in Ländern wie China, die ihren Energiehunger nicht von heute auf morgen durch erneuerbare Energien werden decken können. Also da wird Flüssigerdgas eine sehr wichtige Rolle spielen und entsprechend wird es auch die nächsten Jahre, werden diese Unternehmen die nächsten Jahre auch sicherlich weiteres Wachstumspotenzial auch da haben.
Gut, vielen Dank schon mal für die Ausführungen. Zweite Frage schließt sich ein bisschen an. Wie sieht es mit den Dividenden in dieser Phase aus? Gab es hier bereits Kürzungen oder Aussetzungen?
Ist eine sehr, sehr gute, eine sehr gute Frage. Ich habe auch hierzu ein Slide dabei. Lassen Sie mich es kurz raussuchen. Hier sehen Sie es. Genau, und zwar sehen Sie hier die Dividendenkürzungen im laufenden Jahr und das Dividendenwachstum. Und auch ganz rechts sehen Sie einige Kürzungen und Aussetzungen. Und grundsätzlich ist es ja so, dass wir Unternehmen suchen, die auch in Krisenzeiten in der Lage sind, die Dividenden und ihre Cashflows zu steigern. Ja, das heißt, entsprechend sind Dividendenkürzungen was wir unbedingt vermeiden wollen bei uns im Portfolio, bei den Unternehmen. Sie sehen es auch hier auf der linken Seite in der Tabelle. Und es gibt durchaus viele Unternehmen im Portfolio, die trotz der Corona-Krise auch in der Lage sein werden, die Dividenden tatsächlich zu steigern. Zum Teil auch schon angekündigt haben, trotz Krise, dass sie die Dividende steigern werden. Allen voran eben die Versorgungsunternehmen. aber eben auch Mobilfunkturmbetreiber oder eben sogar auch Energieinfrastrukturbetreiber, die eben wie gesagt auf Flüssigerdgas fokussiert sind, haben trotz Krise Dividendensteigerungen angekündigt, was letztendlich zeigt, wie stabil diese Unternehmen von der Natur aus eigentlich sind. Allerdings konnten sich einige Unternehmen gerade in dieser außergewöhnlichen Situation ja auch vor allem dem politischen Druck nicht entziehen. Ja, Sie sehen hier rechts in der Tabelle, sehen Sie die zwei Flughafenbetreiber, Flughafen Zürich und Sydney Airport. Da war der politische Druck einfach zu hoch. Wir waren der Meinung, wir waren nicht unbedingt der Meinung, dass man hätte die Dividende kürzen müssen. Genügend Liquidität wäre vorhanden gewesen, aber man hat sich hier dem politischen Druck gebeugt, weil es relativ schwer gewesen wäre zu rechtfertigen, dass man eine Dividende zahlt, während viele Fluggesellschaften auf Kosten der Steuerzahler gerettet wurden. Und diese Fluggesellschaften sind nun mal die wichtigsten Kunden der Flughäfen. Also von daher können wir die Entscheidung verstehen, nachvollziehen, dass es hier die Dividende ausgesetzt wurde. Bei Unite Group, das ist ein Studentenwohnheimbetreiber, haben wir ebenfalls Verständnis, die haben die Dividende gekürzt. Hier hat man einfach die Entscheidung getroffen, dass man für die Studierenden die Mietzahlungsverpflichtungen zum Teil aussetzen möchte, ja, und oder aussetzen will. Und was unseres Erachtens auch eine gute Entscheidung ist, vor allem in Bezug auf die soziale Verantwortung, die dieses Unternehmen entsprechend auch hat. Entscheidend ist letztlich wie die Dividendenstrategie dieser Unternehmen nach dieser Krise aussehen wird. Ja, und davon machen wir letztendlich abhängig, ob wir an diesen Unternehmen festhalten. Wir sind aber davon überzeugt, dass diese Unternehmen, die Sie da auf der rechten Seite sehen, die ihre Dividende gekürzt oder auch ausgesetzt haben, dass die nach dieser Krise eben wieder auf ihren Dividendenwachstumskurs zurückfinden werden. Und deswegen bleiben die Unternehmen auch vorerst im Portfolio.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Eine weitere Frage geht in die Richtung steigende Inflation, steigende Zinsen. Wie würde sich das auf das Portfolio auswirken?
Ja, das ist ja, es gibt durchaus viele Marktteilnehmer, die vor allem aufgrund der massiven QE-Programme, die wir weltweit sehen, auch vor allem in Kombination mit den massiven Fiskalprogrammen eben von steigender Inflation ausgehen. Es gibt sicherlich Gründe dafür. Und eine steigende Inflation ist jetzt erstmal grundsätzlich für Infrastrukturunternehmen nicht unbedingt was Negatives, weil viele Unternehmen oder die Cashflows dieser Unternehmen meist direkt oder indirekt an die Inflation gekoppelt sind. Das eher problematisch ist natürlich, dass mit steigender Inflation generell auch in der Regel steigende Zinsen einhergehen. Und diese steigenden Zinsen, die haben ja grundsätzlich einen negativen Effekt auf die Bewertungen von Aktien generell, aber natürlich eben auch auf die Aktien von Infrastrukturunternehmen und besonders hart betroffen von solchen Zinssteigerungen, vor allem wenn sie plötzlich kommen, sind in der Regel Unternehmen mit sehr hohen und sehr stabilen Dividenden, also sogenannte Bond-Proxies, die also eine attraktive hohe Dividendenrendite haben, aber eben kaum Wachstum aufweisen oder eben stagnierende Dividenden. Und diese Unternehmen reagieren in der Tat oft sehr ähnlich wie sehr langlaufende Anleihen auf so einen Renditeanstieg der Zinsen und der Renditen. Unsere Strategie fokussiert sich aber deutlich stärker auf Dividendenwachstum. Und das ist unserer Meinung nach auch unser Vorteil, weil eben dieses Dividendenwachstum diesem negativen Effekt von steigenden Zinsen entgegenwirken kann, sodass wir eigentlich zuversichtlich sind, dass die Unternehmen bei uns im Portfolio recht gut durch eine Phase steigender Zinsen und eben steigender Inflation kommen würden. Insbesondere dann, wenn die Inflation eben auch von einer starken Konjunktur herrührt. Ja, also da sind wir eigentlich recht zuversichtlich.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Weitere Frage, wie aktiv sind Sie in den Emerging Markets tätig, investiert?
In den Emerging Markets, also was für uns wichtig ist, letztendlich ist natürlich auch das regulatorische Umfeld. Und wir sind in den Emerging Markets in der Tat untergewichtet. Ich zeige Ihnen gerade auch noch mal ein Slide, wo es um das regulatorische Umfeld geht. Ja, genau, hier haben wir es. Hier sehen Sie letztlich ja, die unterschiedlichen Regionen und ja, wie ja, unterstützend das regulatorische Umfeld für Infrastrukturunternehmen ist. Grün bedeutet eben sehr günstig, rot ist entsprechend ungünstig und Sie sehen, am günstigsten ist das regulatorische Umfeld vor allem eben in Nordamerika, auch aus Australien. Europa ist auch noch im grünen Bereich, wenn nicht ganz so günstig wie Nordamerika. Und Sie sehen halt auch, dass in vielen, gerade in den vielen Emerging Markets, das regulatorische Umfeld nicht ganz so günstig ist. Ja, und das ist auch der Grund, weshalb wir dort etwas vorsichtiger sind. Dennoch haben wir durchaus Unternehmen, die auch die vielleicht den Sitz nicht in den Emerging Markets haben, die aber dort auch und dort auch aktiv sind, zum Beispiel American Tower, ein Mobilfunkturmbetreiber, der auch in den Emerging Markets wächst. Und wir haben auch das ein oder andere Unternehmen, zum Beispiel aus Hongkong, Singapur oder eben auch aus Brasilien im Portfolio. Aber wir haben in der Tat da ein Untergewicht in den Emerging Markets und welches, wie gesagt, hauptsächlich daher rührt, dass das regulatorische Umfeld dort in vielen Teilen ungünstiger ist als in den Industrienationen.
Vielen Dank, Herr Domjanic. Ich würde gerne mit folgender Frage abschließen. Welche langfristige Performance bzw. Ausschüttungsrenditen dürfen Investoren von einem Investment in Listed Infrastructure erwarten?
Ja, also gut, letztendlich, also die Zielsetzung des Fonds ist es letztlich, den globalen Aktienmarkt in Form der Benchmark des MSCI All Country World Net Return Index zu übertreffen und das über jeden 5-Jahres-Zeitraum. Das ist grundsätzlich die Zielsetzung, die wir uns gesetzt haben. Und deswegen haben wir auch diesen Index, diesen globalen Aktienmarkt als Benchmark gewählt, anstatt einem Infrastrukturindex. Also das ist grundsätzlich das Ziel. Was die Dividendenrendite angeht, da diese beträgt derzeit circa 4%. Und wir erwarten auch durchaus, dass die Dividendenrendite über dem, ja, der Dividendenrenditen des globalen Aktienmarkts liegen wird im Durchschnitt. Aber nochmal, unser Fokus liegt letztendlich auf einer möglichst hohen Dividendenrendite, also nicht auf einer möglichst hohen Dividendenrendite, sondern eben auf Dividendenwachstum. Ja, damit einher, weil wir uns eben damit einhergehend eben auch einen größeren Kapitalzuwachs erwarten, weil eben Dividendenwachstum die Kurse langfristig eben mit nach oben zieht. Also von daher, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wie gesagt, wir haben die Zielsetzung, den globalen Aktienmarkt von der Performance her zu übertreffen, aber in der genauen Zahl kann ich das jetzt leider nicht festmachen, weil man da letztendlich dann natürlich auch den genauen Zeitraum festmachen müsste. Aber ich denke, die globale Aktienmarktrendite ist da schon ein guter Gradmesser.
Dann nochmal vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Ausführungen, Herr Domjanic. Ich darf mich gleichzeitig bei den Teilnehmern bedanken. Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass Sie alles, sprich das Video, Podcast, den wir über die heutige Session aufgezeichnet haben, dann die mediale Begleitung und die Präsentation im Partnercenter von M&G auf www.fundresearch.de finden. Und zu guter Letzt, morgen geht es weiter um 11 Uhr mit Comchest. Das Thema 30 Jahre Qualitätswachstum. Aktien in Europa und am Donnerstag schließen wir die Reihe mit der UBS, das Thema hier mit Chinas Wandel wachsen, ein zentraler Baustein in einer neuen Anlagewelt. Sofern Sie noch nicht angemeldet sind, können Sie es gerne nachholen und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag.